Guten Morgen miteinander. Hier im Internet, daheim in der Stube. Wir hören, wir haben da morgen das Thema «Sei stark im Herrn». Und das kann man ja nicht nur einfach so reingeben, ohne Boden unter den Füßen, aus der Luft gegriffen. Darum werden wir es anhand von der geistlichen Waffenrüstung anschauen, wo in Epheser 6 steht, von der Verse 10 an. Und wenn man so drinnen steht, in der Waffenrüstung, da ein Bild wie ein Römer, den zumal, wo Paulus den Brief geschrieben hat, gut ist und da dargestellt wird, ist die Frage, sind wir bewaffnet? Seid ihr gut bewaffnet von heute Morgen? In dieser gefährlichen Zeit, kann man sagen. Aber hier ist klar, wir brauchen nicht äußere Waffen, wir brauchen eben geistliche Waffen, wie es hier auch angeschrieben ist, um geistliches Kämpfen, um geistliche Gebiete können verteidigen und so den Platz behalten, wo uns Jesus gegeben hat. Paulus beschreibt in den Versen 10 bis 13 im Epheserbrief, Kapitel 6, die Begründung, die Notwendigkeit von Waffen zu haben, von einer Waffenrüstung. Wir sind geistlich vielen aggressiven Mächten und Feinden Gottes ausgeliefert. Unsere Welt ist voll von dem. Ich habe gestern ein sehr schlaues Heft im Briefkasten bekommen, die neue Post. Ich habe mich natürlich gerade drauf gestürzt, für zu schauen, und das ist wirklich ein Kabis, was dort gebracht wird. Und Doppelseite, voll Inserätli, Kartenlegen, Spiritismus, Hellseher und, alles solche Sachen. Man muss sagen, unsere Welt ist voll, man fragt Karten, man fragt irgendwie Gegenstände, man fragt Leute, man hat Medium, man hat alles Mögliche, um irgendwie Antworten überzukommen. Und die Propheten im Alten Testament haben das immer wieder angegriffen und gesagt, ich verlöge Gott und frage alle möglichen anderen Sachen. Und das führt euch in die Not, das führt euch ins Elend hinein. Und diese Situation haben wir heute wieder. Darum ist die Waffenrüstung sehr notwendig. Und Paulus hat in Rom, als er den Brief geschrieben hat, einen Soldat dauernd vor Augen gehabt. Er war dort in der Wohnung unter Hausarrest. Er hatte ein kleines freies Gefängnis gehabt, aber er den ganzen Tag und Nacht mit einer Kette und mit einem Ring an einen Soldat angehängt worden, angeschraubt worden, dass er nicht abhauen kann. Und darum kann man sich gut vorstellen, so den ganzen Tag die Waffenrüstung vor ihm gesehen, hat sie ihm gefunkt und gesehen, halt, das hast du auch. Nur auf geistlicher Art und Weise. Und über das wollen wir heute reden. Das macht dich so stark. Das gibt uns Kraft. zu widerstehen, das Gebiet, das Gott uns geschenkt hat, zu verteidigen, den Mann, die Frau zu stellen und dem entgegenzukommen. Wir lesen nochmal die Verse. Bis 13, wo er begründet, warum dass es eine Waffenrüstung braucht. Vielleicht hat es nicht Leute gehabt, die gesagt haben, ja was, für was all das? Wir haben doch mit den Römern nichts zu tun und unser Glaubensleben ist geistlicher Art. Da sind schöne Becher, goldige Becher, edle Kerzenständer. Viel mehr passend. Paulus sagt, nein, ihr müsst stark werden. Und ihr müsst in der Stärke innen die nötigen Werkzeuge in der Hand haben, dass ihr nicht mit bloßen Füßen in der Luft umschlägt, sondern gezielt könnt angreifen und verteidigen. Lasst uns noch ein letztes sagen. Lasst euch vor dem Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das sagt er einmal. Der Herr gibt uns Kraft, der Herr gibt uns gewaltige Macht und von der sollen wir uns stärken. Darum seid stark im Herrn. Legt die Rüstung, Luther hat übersetzt mit Harnisch, das heißt die ganze Rüstung Gottes an, die Gott euch gewaltige Macht gibt. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle Waffen, seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Wir haben einen Feind Gottes da. Wir haben das vorletzten Sonntag gehört, was ist darum gegangen, Tod, Sünde, Tod und Hölle. Eine Hölle voll Finden Gottes, die uns kidnappen will. In einer listigen Art, aber vielleicht auch in einer brutalen Art, wo es geht, uns möglich fertig zu machen. Wir im geistlichen Westen hier erleben das aber mehr auf die geistliche Ebene. Viele Gebiete, die weltweit in der Not sind, wir haben am Morgen für Kolumbien gebeten, wo so viel Not ist, wo abgeschlachtet wird, wo Kinder müssen mit anschauen und mit hineingenommen werden, wo Gräueltaten geht. Denkt, wie lebt das Kind auf? Tragisch. Und da braucht es wirklich Abwehr. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter all dem Bösen stehen. Wir haben nicht in erster Linie mit Menschen zu tun, die gefahren sind. Der Mensch steht da schon im Vordergrund. Da sind die bösen Russen und da ist der Trump und da ist dieser und jener, der da für uns eine Gefahr wette sein. Aber Paulus sagt, der müsst Fädenzieher dahinter sehen. Die Macht, die Dämonen, wo hier die Geister, wo hier Fäden ziehen, wo die Personen oft als Schauspieler und so vorführen, die müsst ihr sehen im Hintergrund und das angehen. Darum sind es geistliche Waffen. Deshalb ergreift alle Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt mit euch einstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das begründet und die Argumentation von Paulus, damit wir eine Waffenrüstung nötig haben. Er sagt, ohne die kommt er nicht aus. Ohne die steht er wirklich blutungeschützt vor all diesen Sachen. Und die müssen wir uns heute, je mehr unsere Welt dunkel wird, je mehr, dass da ganze Sachen abspielen, wo man uns fragen, was steckt da alles dahinter, brauchen wir eine geistliche Waffenrüstung und eine klare Sicht, dass wir die finden im Hintergrund, die Drahtzieher, die Schnürlizieher sehen und die können angehen. Paulus sagt uns das hier ganz klar. Nun wollen wir etwas näher zur Waffenrüstung gehen und die etwas anschauen. Hier ist zuerst der Gürtel der Wahrheit, wo Paulus schreibt und sagt, nehmt den Gürtel der Wahrheit und bindet euch, das soll euch eine Hilfe sein. Es ist ein bisschen überraschend, dass man gerade den Gürtel, den hier als erstes nimmt, man könnte meinen, als wichtigstes, ist, glaube ich, etwas Wichtiges, eine Grundlage. Als Waffe gesehen, Gürtel ist doch nicht eine Waffe, ich kann ihn vielleicht brauchen zum Dreinschlagen, wenn noch so eine rechte Schnalle dran ist, dann kann ich schon noch ein bisschen wüten. Aber sonst tun wir einen Anleger anziehen, ah, da haben wir noch einen mit so einer guten, schnellen, schönen. Ich wollte ihn noch mitnehmen, aber habe ihn gleich daheim gelassen. Ja, wir sollen die, und dann muss man sich vorstellen, der Soldat hat unter der Rüstung eine rote Tunika über Dachseln, die ihm das Oberteil hat abdeckt, das er hatte, weil er auch mit den Händen und so ein bisschen flatterhaft umgehangen ist. Und wenn er jetzt so nicht den Gürtel genommen hat, wenn er das zusammengebunden hat, wäre er nicht frei gewesen, für zu kämpfen, für sich einzusetzen. Wäre er ewig mit diesen flatternden Tüchern im Zeug umeinander gegangen. Und in dem, dass er das zusammengebunden hat, ist er gewappnet worden, dass er frei bewegen kann. Und das ist für einen Soldat ganz wichtig. Er muss frei sein, er muss sich bewegen, er muss schnell reagieren können. Und dann wird er angreifen. Auf den ersten Blick finden wir es merkwürdig, so der Gürtel als erstes. Aber wenn wir nachher betrachten, sehen wir doch, es hat eine Bedeutung, damit wir grundsätzlich wirklich dürfen Bewegungsfreiheit sein. Und in diesem Sinn dürfen wirklich hergehen, weil er überträgt es dann gerade noch für einen geistlichen Aspekt, nämlich, er sagt, es ist der Gürtel der Wahrheit. Es ist der Gürtel der Wahrheit und die Wahrheit soll uns umgehen. Ja, die Wahrheit, sagt er wörtlich in Johannes 8, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist ein wichtiges Wort. Wir kommen den nächsten Sonntag mit dem Jonas zum Schwert des Glaubens, zum Schwert des Geistes, zum Schild des Glaubens und die anderen Waffen. Wir schauen heute nur die ersten drei an. Und das ist eben der Gurt der Wahrheit, wo uns wirklich Freiheit gibt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das merkt man schon im Alltag, wenn man überall so halb war oder bis notlog und alles Mögliche hat, das gibt so ein Gestrüpp, das gibt so ein Tragflecht um uns herum. Nicht sichtbar, aber so in der Luft innen von dieser Macht, die uns das ausspielen. Und da sind wir einfach nicht mehr frei. Paulus sieht die Wahrheit als Grundlage für einen Abwehrkampf, den man zu führen hat. Oder da hat er schon mehr jetzt gehört, habe ich immer von der Abwehrwaffe geredet. Wir müssen nicht angreifen. Wir müssen nicht etwas einnehmen. Es gibt oft Leute, die sagen, ja, jetzt muss gekämpft werden, jetzt muss eingenommen werden und so. Das macht Jesus. Jesus geht voran und tut alles vorbereitet und einnehmen. Und wir können nachher gehen, in Besitz nehmen. Und das gehört uns. Und dann müssen wir es aber verteidigen. Und darum sind bei dieser Waffenrüstung alles in dem Sinn Verteidigungswaffen. Abwehrwaffen, Verteidigungswaffen. Wir sollen den geistlichen Boden, den geistlichen Ort, den er uns gegeben hat, verteidigen. Damit wir standhaft bleiben und nicht zurückweichen müssen und zu dem, was er uns brauchen. Das sehen wir durch das ganze Alte Testament, durch, wo wie ein Bilderbuch für geistliche Sachen ist. Da hat Gott gerade mit dem Volk Israel durch Ägypten, durch das Rote Meer, durch Landeinnahme von Kanaan, hat er das Prinzip immer angewendet. Er hat vor ihnen die Pfinde vertrieben, sagt das wörtlich. Er hat das Rote Meer trennt. Er hat Jericho einstürzen. Sie müssen es einfach übernehmen. Und dann in Anspruch nehmen, in Gebrauch nehmen. Das ist ganz wichtig, dass das sieht. Auch wir müssen unser geistliches Leben nicht machen. Es gibt viele Christen, die das Gefühl haben, ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Oh, ich muss mich noch ein bisschen mehr zusammennehmen, dass da das kommt und jenes. Und sie immer am Schaffen, am Krampfen und kommt nicht recht raus. Wieso? Gott macht es. Gott schenkt dir das geistliche Leben. Gott schenkt dir die Waffen. Gott schenkt dir Kraft. Gott schenkt dir das Gebiet, wo du bist, daheim, in der Familie, an der Arbeitsstelle, in der Gemeinde. Überall, wo du Reich Gottes lernst zu erleben, dort, wo dich Gott brauchen, dass du wirklich kannst führen und leiten. Ja, so wollen wir drinnen stehen und wirklich uns verteidigen, weil er ist die Wahrheit. Das ist letztlich auch Christus, der mich umgibt. Der Gürtel der Wahrheit. Ist nicht nur so ein kleines Gürtel mit einer rechten Schnalle, sondern es repräsentiert Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Und an anderen Stellen, wo er das immer wieder bezeugt, er ist die Wahrheit und die müssen wir anziehen, anhaben. Und dann ist die Frage jetzt bei der Wahrheit, dass es ja nicht nur so aus taktischer Art beleuchtet wird, ist auch ein bisschen eine seelsorgerliche Rückfrage, wo wir müssen sagen, sind wir auch in dem Innen, wo wir zugerüstet werden, wo wir frei gemacht werden, wo wir beweglich werden, weil uns die Wahrheit frei macht. Und dann noch die Frage, Hand aufs Herz, sind wir transparent? Sind wir transparent und durchsichtig? Oder gehen wir auf die Distanz und tun uns da verkleiden und zuknöpfen und dass er ja den nichts runter sieht und so. Oder sind wir frei? Sind wir offen? Und das ist immer die Frage, bei der Wahrheit geht es um Freiheit. Bei der Wahrheit geht es darum, offen zu sein. Da zu sein, dass er uns brauchen kann. Dass wir nichts brauchen, zu verstecken. Wenn wir vor Gott stehen und mit ihm ein wahres, reines Verhältnis machen, müssen wir ihn in dem Sinn nicht informieren über meine Unwahrheiten, über mein Falschsein, über mein Falschliegen, sondern er weiß das alles. Ich muss es eingestehen. Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Es heisst, wir sollen die Sünde bekennen, wo 1. Johannes 1,9, bin ich letzten Sonntag auch aufgeführt, wo das klar sagt, bekennet die Sünde. Geht es nicht immer vorab hasteln und informieren und sagen, das und das und das ist bei mir und so weiter, damit dass du das im Fall kannst registrieren. Sondern Gott weiß es, er sieht alles in seiner Allwissenheit, das ist ganz klar. Und dann bei dem Bekennen ist ein wichtiges Wort, wo man sogar im Deutschen ein bisschen verstehen kann, wo heisst homologein. Homo kennen wir im Deutschen auch gleich. Logein heisst sprechen, reden und so weiter. Und dann sagt das Wort eigentlich gleich reden, wie Gott es sieht. Gleich sagen, gleich eingestehen, wie es Gott sieht. Wenn Gott den Finger drauf legt und sagt, das ist Unreinheit, was du machst da mit den Gedanken. Da können wir auch sehr gut verstecken. Aber wenn er sagt, die Hand drauf legt und sagt, du, das ist die Unreinheit, dann hat er es ja schon lange gesehen. Aber jetzt geht es darum, kann ich es eingestehen. Kann ich es bekennen? Kann ich sagen, Gott, ja, das stimmt. Und ich werde damit nicht fertig. Ich brauche den Kampf. Ich brauche die Waffenrüstung Gottes. Ich brauche den Helm des Heils, der später, nächsten Sonntag, dran kommt. Ja, da will uns Gott brauchen und uns immer wieder zeigen, wie es geht. Ich habe es etwa erlebt, wenn ich in die Seelsorge gegangen und wieder einmal eine Generalreinigung vorgenommen habe, habe ich in einem Brief vorgängig alles genau aufgeschrieben, was meine Geheimnisse sind, was ich am liebsten nicht würde sagen, ist ja, das ist ja das Wichtigste. Nicht das, was ich schon gerne würde sagen, sondern das, was ich nicht würde, möchte sagen, ist ja meistens der Knopf oder der Bolle da innen, wo mich hindert, um das klar zu sein, schön genau aufgeschrieben, mit dem Seelsorger zusammengehockt, besprochen. Und dann nimmt er den Brief, zerreißt ihn in x Stück und vernichtet ihn, sagt, es ist bekannt, die Sünde ist vergeben, sie ist weg, wie der Brief jetzt. Sie hat kein Anrecht mehr auf dich, sie ist auch nicht mehr auf dich, sondern wie der Brief weg ist, vernichtet, ist schon so. Und das ist das Schöne, wenn wir wahr werden, dann wird es uns leichter. Dann werden wir frei, aber die Wahrheit wird euch frei machen. Da liegt viel Potenzial dahinter, da könnte man ganze Predigten schreiben. Ein Abteilungsleiter, der gearbeitet hat, seit einiger Zeit, hat sehr selbstständig in seiner Abteilung arbeiten, hat einfach clever, so ganz unbedeutend, geheim, so verschiedenes Buchhalter in seinen Hosensack laufen. Und da ist viel Geld geflossen. Und irgendwann hat es ihn nicht mehr gehalten, hat ihn das Gewissen, das zu fest belastet. Mehr, das ist nicht gut. Ich darf das nicht einfach weiterführen. Das gibt einmal noch den Kollaps. Und er hat alles zusammengenommen und ist zum Chef, hat das bekannt und hat versprochen, er werde seine Rate zurückzahlen. Der Chef hat es knurrend akzeptiert, aber er war ein harter Mann und hat ihm gekündigt, er müsse gehen. Gleich darauf, später findet der ehemalige Abteilungsleiter wieder eine Firma und wieder eine Arbeit. Und überlegt sich, soll ich das sagen, wegen der letzten Stelle. Und hat gemerkt, wenn ich wahr sein will, dann muss ich sagen, wie es noch kommt, dass er informiert ist. Und hat das Herz in beide Hände gefasst und gesagt, ja, das ist in der letzten Stelle passiert, darum musste ich wechseln. Und der neue Chef hat gefragt, ja, und ist es geregelt, ja, ich zahle es zurück in Rate. Sagt er, gut, wir schenken neues Vertrauen, die sind da angestellt. Es ist eine Zeit gegangen, kommt ein Brief vom vorgehenden Chef. Hallo, wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Früchten angestellt habt? Der hat so und so und so gemacht. Peinlich. Und der neue Chef schreibt zurück, danke für den Brief, aber ihr schreibt nichts Neues. Es ist alles bekannt und geregelt. Wir schaffen im Vertrauen weiter. Wunderbar. Könnt ihr vorstellen, wie der neue Mitarbeiter durchgeschnauft hat. Weg ist es, er muss nichts verstecken. Das Alte, das er hat, Blödsinn gemacht, ist klar, er hat es bekannt. Er ist transparent geworden und damit hat es Kraft verloren. Und der böse Brief hat nichts auslösen und so ist er der Wahrheit treu geworden. Und so gibt es in unserem Leben immer wieder Situationen, wo wir müssen prüfen, wollte ich bei der Wahrheit bleiben stehen und wie. Und da können wir gerade über das Beispiel machen, da der Ankläger, der alte Chef, der hat hier geschrieben und wollte mies machen. Wir haben auch einen Ankläger vor Gott. Wir haben den Teufel, der Tag und Nacht heisst in der Offenbarung, vor dem Thron Gottes steht und uns verklagt. Mich verklagt. Und warum kann er Tag und Nacht vor dem Gott, vor dem Thron verklagen? Der Herr, der Teufel, der belügt nicht. Er hat Grund dazu. Er hat Grund dazu, für mich zu verklagen. Aber wenn ich schon bekannt habe, wenn ich es Jesus schon gesagt habe, und wir sind übereinstimmen gekommen und Jesus sagt, jawohl, es ist gesagt, es ist bekannt, ich vergebe das. Ich denke nie mehr daran wieder. Ich versenke es dort, wo es im Meer am tiefsten ist. Und mache die rein vor allen Sünden durch mein Blut. Der Jesus ist jetzt auch am Fürsprechen, am Thron Gottes. Neben dem Teufel, sogar oben dem Teufel. Und sagt, hör mal, du falscher Kerli, du frecher Kerli, der du hier verklagen kannst. Ich bin für dich gestorben. Ich bin für eine Uli gestorben. Ich habe ihn reingewaschen mit meinem Blut. Er hat es bekannt. Er ist eingestanden. Er ist ehrlich gewesen. Er ist transparent gewesen. Die Sünde ist von ihm genommen. Sie liegt dort auf Golgatha am Kreuz und wird begraben und er ist frei. Und da muss der Teufel wieder abzotteln mit gesenktem Kopf, weil er nicht mehr weiter machen kann. Und das ist unsere super Situation. Wir haben einen Fürsprecher vor Gott, der wirklich das macht. Und das hilft mir auch, wirklich auch im Alltag ehrlich und transparent zu sein. denke die Steuererklärung. Wie füllen wir die aus? Tun wir da schummeln, wenn wir das Gefühl haben, ja, der Staat nimmt sowieso nicht nur aus allen Löchern, nimmt er mir weg und so weiter. Muss ihm da nicht gerade alles aufschreiben. Das ist Schummelei, das ist nicht ehrlich. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Sind wir da ehrlich in so alltäglichen Sachen? Aber es kann auch ganz fromm in der Gemeinde zu und her gehen, wenn ich da vorne stehe und Zeugnis gebe und übertreibe, dass es dramatisch tönt zur Ehre Gottes, Übertreibung machen. Ist es ehrlich? Ist es wahrheitsgemäß weitergeben und Zeugnis geben? Ich soll nicht übertreiben oder auch untertreiben. Ich war der ärgste Sünder, der hier vom Erdboden herumläuft. Und Gott hat mich rausgeholt aus dem Flutsch raus und hat mich auf den höchsten Thron aufgestellt. Wir können übertreiben, untertreiben, wo sehr schön, wow, so aussieht und tönt und doch nicht weiterkommt. Wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Die Wahrheit wird euch frei machen. Auch der Umgang in der Gemeinde. Wir sollen wahr sein mit dem, was wir reden. Und vor allem sollen wir wahr sein mit dem, wo wir reden, wo die betreffenden Personen nicht dabei sind. Es ist immer eine Not, wenn hinter Türen geredet wird und so halb wahr, so grau in grau, zacht daherkommt. Es ist nicht gut. Und darum umschnallt der Gürtel von der Wahrheit, wo uns die Freiheit und die Wahrheit ausmacht. Der Brustpanzer von der Gerechtigkeit, da hat er, wie wir es gesehen haben, muss vielleicht noch eins retour. Da oben an der Brust, über die Achsel und unterdurch, hat er einen Brustpanzer, wo er geschützt ist für die Organe, für die wichtigen Organe, die da oben sind, mit Herz und Lunge und allem Möglichen. Und die braucht er nun zur Gerechtigkeit. Und dann geht es darum, dass er darauf schaut, dass der richtig angelegt ist. Und mit den Lametten, die hier abhängen, dass keine offenen Stellen hineingehen, dass die feurigen Pfeile, die der Teufel angreift, nicht hineingehen können. Und darum ist es wieder wichtig, dass wir den Brustpanzer ablegen. Und was ist der Brustpanzer? Er ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wir müssen gerecht sein. Und ja, wir sind von Grund an eben ungerecht. Wir müssen es nicht noch werden. Wir sind ungerecht. Und zwar aus den Gründen, die Benni hat in den zwei letzten Gottesdiensten schön und eindrücklich aufgezeigt. Wir sind aus dem Paradies gefallen und vertrieben worden. Das ist das Problem. Und darum sind wir draußen. Und darum sind wir in der Ungerechtigkeit. Und das merken wir auch bei unseren Nachkommen, bei unseren Kindern. Wenn wir Kinder haben, so herzig, dass sie sind. Aber wenn sie etwas durchstieren und den Zwängelkopf haben und durchmachen oder Radau machen sie, muss man sagen, wo hat es das her? Wir haben es nicht beigebracht. Und das ist wahr. Ein Kind muss senken und fliegen und all das nicht beibringen. Das hat es. Vater, Mutter, Sünde sind das, wo die zum Vorschein kommen. Meine Schwester hat, aber wenn der Vater eine Strafpredigt hat, hat jemand zur Antwort gegeben, ja, das sind Erbsünden. Und dann ist es wieder klar gewesen. Erbsünde. Ja, wir müssen auch die wirklich anlegen. Hier der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und wie leichen wir die Gerechtigkeit wieder durch Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er will uns wirklich brauchen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und mit ihm dürfen wir den Weg gehen. Er ist alles um uns herum. Und da müssen wir sehr darauf beachten, dass wir uns nicht selber Gerechtigkeit einreden. Wenn jemand hätte den Paulus früher von der Bekehrung gefragt, bist du gerecht, kommst du in den Himmel? Und Paulus sagt, was für eine Frage. Ich, ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Pharisäer, ein Theologe im Hohen Rat, und. Hey, ich muss ja lachen, um dich nicht gerecht. Und doch muss auch gerade Paulus zu dem Punkt kam in Römer 3, da ist keiner gerecht, nicht einer ist gerecht, alle haben sie gesündigt, alle haben sie schon getan. Und das kleine Bobeli, so herzig dass das ist, aber es ist in Sünde geboren. Es braucht doch Gerechtigkeit Gottes. Und umso mehr wir erwachsene Leute. Paulus hat es dann später bei seiner Bekehrung auch begriffen. Und da merken wir, da sind wir wieder sehr nach mit unserer modernen Welt, wie denn zumal, wo es mehr so religiös war, wo man sich das Gefühl hatte, ich bin schon recht. Ja, die extrem übertrieben Jünger und Jesus-Leute und so, braucht es nicht. Haben wir schon wieder heute mit so philosophischen Gedanken, anthropologischen Gedanken und all dem, wo der Mensch gut ist, wo einen guten Kern hat, wo ausstrahlt, wo alles ist, wo gar nicht mehr darauf anspricht, wegen der Ungerechtigkeit. Wo auf die Sünde keinen Anspruch mehr gibt. Weil ich doch kein Sünder. Ich bin recht zahlen, die Steuern pünktlich, gehe auf die Arbeit, leiste dort alles. Ja, vielleicht nehme ich auch ein bisschen Briefmarken mit. Aber jetzt, das ist wieder etwas anderes. Wir müssen sehen, der Mensch braucht heute wieder in unseren Kulturen, geht hier in Europa ein neues Bewusstsein, ein neues Sündenbewusstsein. Wie beim Luther, als er aufgekommen ist, wo das Volk geschrauen hat, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das ist heute nicht mehr so. Und da wollen wir beten, auch eben die geistlichen Hintergrundsmächte und alles sehen, was hier zusammenhängt. Christi Gerechtigkeit, wie es der Dichter hat formuliert, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Da werde ich vor Gott einstehen, wenn ich einst zum Himmel werde eingehen. Er ist es mir und ich mit mir bin ich da. Und noch das Letzte, da sind wir gleich fertig, Stiefel von der Bereitschaft. Es wird hier gelesen, dass wir Stiefel von der Bereitschaft sollen anziehen zum Verbreiten des Evangeliums vom Frieden. Im Vers 15. Trümmer, wir haben es im vorhergehenden Bild gesehen, haben nicht so Stiefel gehabt, wie wir sie heute haben, sondern sie haben ein gutes Schuhwerk gehabt, so tolle Sandalen. Und dann mit vielen Schnüren sind die zusammengebunden gewesen, bis über die Waden rauf. Und so haben sie in dem Sinne Stiefel gehabt. wo sie gut können laufen. Und für einen Soldat war das etwas ganz Wichtiges gewesen, ein gutes Schuhwerk, wo er wohl und sicher ist drinne gsi. Er hat das müssen haben. Und später, in anderen Jahrhunderten, sind die Lederstiefel aufgekommen mit einem hohen Schaft. Und in Zürich hat man vor allem Schnürstiefel, die man auch zu den Kampfstiefel bezeichnet, wo das gute Schuhwerk ihm gab. Weil wenn die Schuhe nicht passen, wenn sie zu klein sind, wenn sie zu gross sind, wenn es Blotter gibt, wenn die Füße wund werden, dann kannst du eine Armee nicht brauchen. Eine Armee ist da wirklich richtig, wenn sie gute, gesunde Füße hat. Wo das Schuhwerk wirklich passt und angemessen ist. Und so möchte ich uns das Gott hier schenken. Er möchte uns richtige Stiefel schenken, wo wir drinnen wohl sind, um zu widerstehen. Wir haben Druck und wir müssen widerstehen. Oder wir müssen vielleicht den oder jenen auf Verfolgung nachgehen. Das ist gut, dass wir hier voll laufen und nicht immer wieder, oh, es tut mir weh. Und da im Zeug rumkumpeln. Sondern, dass wir ein gutes Schuhwerk haben. Barfuß gehört nicht zum Soldat. Barfuß gehört an einen Sandstrand in der Ferien, wo man so ein bisschen pläuschelt und so. Aber da ist kein geistlicher Kampf. Kinderschuhe, die mögen gut sein, wenn es noch jung im Glauben ist und so, aber das soll aufwachsen und die normalen Schuhe anlegen. Und Paulus betrifft das auch, er sagt in 1. Korinther 3, dass er so gern ihnen wurde, feste Speise geben zum Essen, aber sie hängen immer noch der Babyflasche, der Babymilch und kommen nicht weiter, werden nicht erwachsene Männer und Frauen. Und darum sollen wir auch hier Kinderschuhe abziehen, die nötigen Schuhe anlegen, die uns passen oder mit hergehen. Auch Hausschuhe, Pantoffeln, das ist so zum gemütlich sein, zum Relaxen, so zum Heimen sein und nicht für einen Kampf. Aber auch das ist heute wieder üblich und modern. Man will relaxen, man will einen gemütlichen Plauschgottesdienst haben, wo man so richtig aufdanken kann und ja, was mir auf die Schiene klopft und dann irgendwie wieder in den Alltag gehen. Nein, wir sind gefordert, wir haben eine Kampfausrüstung. Wir sind da für die Widerstände vom Feind, für die geistlichen Tatsachen entgegenzukommen. Wenn wir die nicht wahrnehmen, wenn wir finden, ja, das ist übertrieben, aber da Teufel, Hölle und all die Geister, das passt nicht dazu. Das ist eine Realität. Da können wir diskutieren, wie wir wollen. Es ist eine Realität. Und je mehr dass wir wegdiskutieren, umso mehr sind wir darin gefangen. Das ist es. Und je mehr dass wir Gott wirklich uns zur Bereitschaft zur Verfügung stellen, das anzulegen, was er uns anbietet, dann wollen wir gehen. Gerade in den Stiefeln haben wir einen Auftrag, das Evangelium vom Frieden wirklich weit zu verbreiten. Darum das gute Schuhwerk. Und zum Schluss möchte ich lesen, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Nehmt das, dass die Waffenrüstung nicht irgendetwas Schwaches drin ist, sondern dass wir mit der Kraft Gottes drinnen verstehen dürfen und wirklich aktiv sein dürfen.